Was ist für dich lebendiger Glaube? Was verstehst du unter einem lebendigen Glauben? Ich glaube, hier gibt es so zwei Extremer. Und ich würde dich heute gerne fragen, auf welcher Seite stehst du? Das kann jeder für sich beantworten. Das eine Extrem ist sozusagen ein großer Schwerpunkt auf Regelmäßigkeit, auf Gewohnheiten. Also stille Zeit, Andachtsbücher, Losungen, jeden Morgen komme, was wolle. So sicher wie der Kaffee. Egal wie es mir geht, was für eine Stimmung ich habe, ich mache es und das ist ein Stück weit ein wertvoller und ein wichtiger Teil meines persönlichen Glaubens, diese Regelmäßigkeit. Jeden Sonntag ist natürlich Gottesdienst Pflicht, am besten immer noch so immer auf den gleichen Platz und so weiter, also alles schön in Stammplätze sortiert. Und auch wenn es mir schlecht geht, auch wenn ich mich nicht so fühle, zwinge ich mich zu diesen geistlichen Übungen, zwinge ich mich dazu, Bibel zu lesen, Losungen etc., um so irgendwie Gott die Chance zu geben, mich dadurch anzusprechen. Das ist sozusagen die eine Seite, wie man lebendigen Glauben verstehen könnte. Die andere Seite, die habe ich mal genannt, dynamisches Beziehungsgeschehen. Das ist also eine eher dynamische Gottesbeziehung. Spontanes Gebet steht hier vielleicht ganz im Vordergrund, aber dann auch mal 1 bis 2 Wochen Funkstille. Vielleicht ist man dann in guten Zeiten spirituell auf Wolke 7, liest viel Bibel, betet viel, fühlt sich in einer ganz, ganz engen Beziehung zu Gott und in schlechten Zeiten empfindet man Gott dann als stumm oder man beschäftigt sich sogar kaum mit ihm. Auf welcher Seite würdest du dich eher einordnen? Regelmäßigkeit oder dynamische Beziehung? Keine Sorge, ich mache jetzt keine Umfrage. Aber darum soll es heute gehen und das wird die ganze Predigt gewissermaßen durchziehen, diese Spannung und diese zwei Seiten. Und häufig findet man dann auch die Aufteilung, gerade in der Bibel oder die Aufteilung, dass sozusagen das Gesetz und das Alte Testament meistens so auf der Seite der Regelmäßigkeit ist und so weiter. Also dann wird man ein bisschen so leicht in die Sache Werksgerechtigkeit geschoben und diese ganzen Opfer und so, die kann man ja auch machen, ohne wirklich mit dem Herz dabei zu sein. Also ich würde mal sagen, Gesetz und Altes Testament befindet sich eher auf der Seite der Regelmäßigkeit und Jesus würden wir eher so auf die dynamische Beziehungsebene irgendwie stellen, auf die Seite. Und hier wird sehr gerne ein Kontrast draus gemacht oder ein Gegensatz fast auch schon. Und mein Thema heute oder meine Hauptaussage heute soll aber sein, beides, Regelmäßigkeit und dynamische Beziehung ist notwendig für einen lebendigen Glauben. Glaube ist also immer gewohnt außergewöhnlich. Er ist sowohl gewohnt als auch außergewöhnlich manchmal. Er ist sowohl gewohnt als auch dynamisch. Glaube ist also gewohnt außergewöhnlich. Und ich möchte das verdeutlichen als erstes anhand der Bibel, und zwar anhand des Matthäusevangeliums. Weil was ich am Matthäusevangelium ganz spannend finde, ist da die Beziehung zwischen Jesus und dem Gesetz. Also wie geht Jesus mit dem Gesetz, mit dem Alten Testament oder mit dem, was er für Altes Testament gehalten hat? Das waren hauptsächlich dann das Gesetz, also die 5 Bücher Mose und die Propheten. Wie geht er mit dem Alten Testament um? Und daraus wollen wir dann versuchen, uns ansprechen zu lassen und davon zu lernen. Und wenn man an das Matthäusevangelium denkt und dann auch an Gesetz und Jesus, da kann einem sofort die Bergpredigt in den Sinn kommen, die hier an ganz prominenter Stelle im Matthäusevangelium erwähnt ist und die meisten von uns wahrscheinlich auch sehr gut kennen. Und ein ganz wichtiger Text für diese Frage, Jesu Umgang mit dem Gesetz, ist der Anfang der Bergpredigt in Matthäus 5, die Verse 17 bis 20, die in dieser Hinsicht oft zitiert und äußerst unterschiedlich ausgelegt und interpretiert werden. Ich lese die einmal aus der Luther 84 vor, wo Jesus dann sagt: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ich vermute, die meisten von euch oder jeder von euch wird diesen Text kennen. Das ist ein sehr prominenter Text, über den sehr viel diskutiert wird. Und insbesondere die Verse 17 und 18 haben viele Missverständnisse ausgelöst. Was bedeutet jetzt erfüllt? Wann ist das? Ist das Kreuz? Wiederkunft? Ist es im Sinne einer Vollendung, eines Endes, einer heilsgeschichtlichen Ära vielleicht? Das heißt, die Verse sind relativ diskutiert, aber man ist gut beraten, bei dem anzufangen, was einfach und verständlich ist. Und einfach und verständlich scheint mir hier ganz besonders der Vers 19 zu sein. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Die Aussage ist einfach und gut verständlich. Das volle Gesetz hat für Jesus volle Gültigkeit. Wer nun eines dieser kleinsten Gebote auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Für Jesus war also das Gesetz in vollem Maße gültig. Und Vers 20 ist in diesem Zusammenhang auch interessant. Es geht hier nämlich um einen Streit um die Interpretation, um die Auslegung des Gesetzes zwischen Jesus und den Schriftgelehrten und Pharisäern. Hier schreibt er dann, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und für die meisten von euch oder Schriftgelehrten und Pharisäer waren eben dafür bekannt, dass sie für eine ganz bestimmte Auslegung des Gesetzes standen. Und hier befindet sich Jesus jetzt also in einer Diskussion mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Die wiederum haben ihm natürlich vorgeworfen, du hebst das Gesetz doch auf. Du behauptest von dir, du bist der Messias und beanspruchst das ganz selbstbewusst für dich, das hebelt für uns das Gesetz auf. Und hier befinden sich beide also in einer Diskussion. Und Jesu Antwort ist hier ganz klar, das ganze Gesetz, jeder Buchstabe und jedes Tüpfelchen ist und bleibt gültig. Und dafür benutzt er dieses wunderschöne Bild hier. Und zwar wörtlich heißt es da, glaube ich, kein Jota und kein Strichlein vom Gesetz darf weg. Und das Jota, das entspricht dem hebräischen Jod, das ist sozusagen der kleinste Buchstabe des Alphabetes. Und die kleinen Strichlein, das zeige ich einmal, das ist das hebräische Alpha, also das ist der erste Buchstabe. Und die kleinen Strichlein, also man kann das eigentlich sehr einfach so schreiben, so würde ich das jetzt auch machen. Und die Strichlein sind also diese Dinger hier an den Enden. Also die braucht man eigentlich nicht, man kann das auch so verstehen. Aber das sind sozusagen diese kleinen Verzierungen am Ende. Und selbst die, sagt Jesus, dürfen nicht wegfallen. Das ist natürlich in diesem Sinne ein unfassbar starkes Bild, eben genau dafür, dass das volle Gesetz in allen seinem Umfang Gültigkeit hat für Jesus. Und darum geht es also auch in diesem Bild hier, dass Jesus das ganz deutlich machen will. Wenn wir uns die Bergpredigt ein bisschen weiter angucken, dann finden wir ja immer diese Opposition zwischen ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Und das durchzieht die ganze Bergpredigt. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Matthäus 5, Vers 43 und 44. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Das ist also das Muster der kompletten Bergpredigt, dieses, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Und ganz wichtig ist, und das kann man hier an diesem Bibeltext sehr schön sehen, ihr habt gehört, dass gesagt ist, damit zitiert er nicht das Alte Testament an sich, sondern damit zitiert er das Verständnis,